Ja, meine Frau und ich freuen uns, in unserer Mitte sein zu dürfen. Und heute ist ja Ewigkeitssonntag, Totensonntag. So, das hört man nicht gerne, nicht? So, alles, was mit Tod ist und Endlichkeit. Aber wir wollen uns auch damit auseinandersetzen. Und nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Also, jetzt wollen wir doch mal. In den Psalmen gibt es ja viele Arten von Psalmen. Es gibt Lobpsalmen, Dankpsalmen, Anbetungspsalmen, es gibt Klagepsalmen, es gibt alle möglichen Arten von Psalmen. Wir wollen uns heute mal einen Klagepsalm mal ansehen und ich werde ihn vorlesen und dann einige Gedanken dazu äußern. Psalm 77, dem Chorleiter nach Jedutun von Asaph. Asaph ist uns bekannt, Psalm 73, ne? Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenkt. Am Tag meiner Drangsal such ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Gedenke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltst offen die Lider meiner Augen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage von alters her, die Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts in meinem Herzen, überlegte ich. Es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jahs, also Jahwes, ja, deine Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all sein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg im Heiligtum. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit dem Arm. Die Söhne Jakobs und Josefs, sie sahen die Wasser. Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser. Das Gewölk ließ im Stimme erschallen. Und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze leuchteten die Welt. Es erzitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führte dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Mose und Aaron. Ja, das ist ein Klagepsalm. Dürfen wir überhaupt klagen? Klagen ist so ein bisschen verpönt, ne? Wir sagen immer, jammern hilft nicht. Ja, tatsächlich, jammern hilft ja auch nicht. Aber stöhnen und jammern kann auch befreien. Wir müssen doch einen Punkt haben, wo wir mal unsere Schmerzen, unsere Enttäuschung und das, was uns beschäftigt, unsere Niederlagen, doch mal artikulieren können. Und wenn jemand keinen Partner hat, ist alleine, dann ist es besonders schwierig. Dann ist es gut, dass man in der Gemeinde so einen Kaffee hat nach dem Predigt und dass man dann viele, bei uns so viele Gespräche führt und da merkt man, jeder Einzelne hat so seine persönlichen Probleme und Nöte. Und das ist gut, dass wir das so artikulieren dürfen, denn unsere persönlichen Krankheiten, unsere Enttäuschung, unsere Versagen, das ist ja nicht etwas Besonderes, sondern es ist ja ganz menschlich. Es ist ganz menschlich und es darf uns auch nicht als Schwäche ausgelegt werden. Wir alle sind mal an Punkte, wo wir sagen, ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin am Ende. Und dann werden wir uns durch die Bibel belehrt, dass Leid und auch Probleme und Nöte zu unserem Leben gehören und wir dürfen die nicht verdrängen. Wir müssen uns diesen Dingen stellen und als Teil des Lebens ansehen. So ist es. Und durch diese Dinge, durch diese notvollen Situationen verändert Gott uns. Wir sehen auch in den Psalmen, wie alle Klagepsalmen, so eine grundlegende Tendenz. Am Anfang ist das Klagen, das Schreien nach Gott. Wie kann Gott sowas zulassen? Da bin ich krank, da bin ich am Ende. Wie kann Gott sowas zulassen? Und dann ist in der großen, notvollen Situation, lesen wir auch hier, kommt allmählich das Nachsinnen über Gott. Ja, das Nachdenken. Und dann erinnert man sich doch an Gott. Er hat mir und er hat dich auch in schwierigen Lebenssituationen, hat er dir beigestanden. Und dann, wenn man das bedenkt, dann kommt auch wieder Mut zu. Und am Ende der Klagepsalm sehen wir wieder, schöpft der Psalmist wieder Hoffnung. Das ist eigentlich ganz modern. Ich sage das mal, ich weiß, wie ich im beruflich tätig war. Ich war ja im Vertrieb, verantwortlich für 8 Mitarbeiter, ein Drittel des Unternehmens. Und da waren auch Punkte, da waren Probleme da. Und da haben wir in Seminaren gelernt, was machen Sie, wenn Sie nicht mehr weiter wissen? Wenn Sie so einen Tag haben, wissen Sie, sind Sie schon mit dem Bein verkehrt aufgestanden und es klappt überhaupt nichts. Was machen Sie dann? Dann verzagen Sie nicht, sagt der Seminarleiter. Gehen Sie mal in sich. Erinnern Sie sich doch daran an die Erfolge, die Sie gehabt haben. Denken Sie mal daran, wie viele Wettbewerbe Sie gewonnen haben. Denken Sie mal daran, was Sie alles auf die Beine gestellt haben. An das positive Denken und sich wieder motivieren lassen, sagt man in Seminaren. Wie viel mehr als Christen können wir doch sagen, Mensch, ich bin doch in Gottes Hand. Mir kann doch nichts passieren, er ist mir gute Hirte. So sollen wir vorgehen. Der Klagepsalm, ich habe das mal hier in Russisch, die erste Seite können wir jetzt bringen. Sehe noch nichts? Also die klagenden Psalmen zeigen erstmal die ganz persönliche, notvolle Situation des Asaph. Asaph war ja ein Kapellmeister, können wir mal sagen, von David. Und er wurde eingesetzt, hat die Psalmen und die Lieder im Tempel studiert und eingesetzt und so weiter. Und hier, der Psalm beginnt ja, haben wir überhaupt einen gerechten Gott? Ist das Leben überhaupt gerecht? Nicht? Er beginnt ja hier. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Ungewöhnlich. Hast du schon mal geschrien zu Gott? Mal richtig laut geschrien, dein Elend herausgeschrien. Wir sehen das oft im Fernsehen so, wenn im Nahen Osten irgendwas passiert, das ist ein Unglück, Erdbeben. Dann sind die Frauen da und die schreien, vor allem die Muslime, die schreien. Dann, die lassen ihren ganzen Frust, ihre ganze Enttäuschung, ihr ganzes Elend, lassen sie heraus. Das ist gut für die Seele, ja. Nicht alles wegdrecken und verdrängen und alles, ist alles gut. Nein, wir dürfen es laut vor Gott klagen, unser Leid und das, was uns quält und was uns im Quer liegt und wo wir enttäuscht sind, das dürfen wir Gott sagen. Und wir sehen hier, das ist keine Sünde oder das ist kein Glaubenszweifel. Naja. Wer keine Glaubenszweifel hat, hat vielleicht nie richtig geglaubt. Jeder Glaubende hat Zweifel. Aber Gott führt uns willig hindurch. Da ist zum Beispiel der Heinrich. Heinrich ist 85 Jahre oder 86 Jahre, ein treuer Christ. Zeitlebens gearbeitet für die Familie und immer da. Und jetzt im Alter ist er total verwirrt. Hat in Sibirien gearbeitet. Unter schwersten Bedingungen. Dann übergesetzt nach Deutschland. Hier auch noch hart gearbeitet. Und jetzt im Alter, man erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Und seine Frau verzweifelt fast. Katharina ist ganz unglücklich. Wir besuchen sie regelmäßig und auch die Geschwister aus der Gemeinde. Aber das ist schwer zu ertragen. Wie soll das weitergehen? Wir wissen es nicht. Wie kann Gott sowas zulassen? Es gibt Situationen, da bekommen wir auch keine Antwort. Da müssen wir durch. Da bewährt sich der Glaube. Da wird der Glaube geprüft. 1. Petrus. Ja, es läuft nicht alles im Leben so reibungslos. Habe ich selbst erlebt, ja. In meinem Berufsjahr, ich habe 43 Jahre gearbeitet, oh, da habe ich manche Pechen und Pleiten erlebt, ja. Und das ist gut so. Man hat daraus gelernt. Also, oder ein anderes Beispiel, traf ich eine Nachbarin, die früher mit mir im Gymnastikkurs war. Und dann sagte ich zu ihr, na, wie geht's denn so? Und sagt sie zu mir, ach, sagt sie, macht ein unglückliches Gesicht. Ihr Mann ist Unternehmensberater und jetzt endlich 65 Jahre und jetzt wollen sie doch endlich die Reisen machen, die ganze Welt sehen und ja, nicht? Und sie ist auch so 62, so gut drauf und jetzt hat der Arzt festgestellt, der Mann hat Alzheimer und ist überhaupt nicht reisefähig. Was für eine Enttäuschung. Deshalb nutze jeden Tag, jeder Tag ist ein Original. Nutze jeden Tag, ob du den Morgen noch hast, wissen wir nicht. Also nutze jeden Tag. Und so können wir viele Beispiele nehmen, wo plötzlich Krankheit einbricht und das Leben völlig auf den Kopf stellt. Und dann wissen wir nicht mehr weiter. Interessanter, manche Menschen, wenn die Zeitung lesen, die lesen ja die Zeitung nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Beginnt er mit den Todesanzeigen, nicht? Und dann kann man studieren, ah, ob das so ein Gläubiger war? Nee. Ach, guck mal, da so ein komischer Spruch. Bei manchen steht dann auch, der Herr ist mein Hirte. Naja, vielleicht. Und bei einem, da stand drauf, interessant, der Himmel konnte nicht warten. Das war ungewöhnlich. Das fordert uns zum Nachdenken auf. Wahrscheinlich ein jüngerer Mensch, aber voller Glauben und Vertrauen. Der Himmel konnte nicht warten. Ja, das ist interessant. Der Himmel konnte nicht warten. Ja, manche Fragen bekommen wir hier auf Erden keine Antwort. Keine Antwort. Und doch trägt uns Gott hindurch. Der Psalm 77, da können wir merken, die Not, dann die Rückbesinnung, dann die Erlösung und am Ende wieder Hoffnung. Jetzt mal der Reihe nach. Ich rufe zu Gott, ich schreie zu Gott, ich lass meine Not heraus. Kennen wir auch von Hiob. Was sagt Hiob? Hiob 14, da sagt er, der Mensch vom Weib geboren lebt nur eine kurze Zeit und ist voller Unruhe. Ja, so ist es ja auch. Man ist voller Unruhe. Wir geben das nicht so zu. Äußerlich sind wir die starken Leute, natürlich. Immer lächeln, immer vergnügt, nicht? Das wissen wir. Aber in Wirklichkeit sind wir doch voller Unruhe. Wir wissen doch gar nicht, was morgen kommt. Und wenn wir das Internet aufmachen und das Fernsehen und dann sehen wir die Katastrophenmeldungen, nicht? Immer da Krieg und Unsicherheit und wird die Rente reichen und die Altersversorgung und was nicht alle und. Wir machen uns tausend Gedanken, ja. Hiob klagt schon vor Gott. Mein Gesicht glüht vom Weinen. Auf meinen Wimpern liegt der Schatten des Todes, obwohl ich nichts Böses getan habe. An anderer Stelle sagte er, wo finde ich Gott? Ich würde ihm meine Klage ausschütten. Ich würde ihm meine Fragen vorwerfen. Gott lässt das zu. Es ist vielleicht gut, dass wir das tun. Es ist sogar angenehm vor Gott. Er schreit an anderer Stelle, die Hand Gottes hat mich getroffen. Aber wir lesen auch in Hiob 19 dann diesen entscheidenden Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird als letztes über dem Staub stehen. Und nachdem mein Leib zerschunden ist, werde ich mit meinem Fleisch ihn schauen, ihn, den lebendigen Gott. Das ist Glauben. Über alle Schwierigkeiten hinweg. Durchbricht der Glaube an Gott, an Jesus, die Schwierigkeiten. Der Widersacher war ja in der Hand, oder Hiob war in der Hand des Widersachers. Gott sagt ja, nur schone sein Leben. Aber er wacht darüber, so wie er über dein Leben wacht, über deine Fragen, deine Nöte, deine Sorgen. Er kennt die. Er kennt jeden Einzelnen. Gottes Wege sind oft geheimnisvoll. Ich weiß nicht, ob der schon erzählt hat, eine junge Frau kam vor Wochen zu uns und sagte, sie hat sich bekehrt. Sie war vor einem Jahr bei uns an dem Bus und Leben ist mehr. Und das sind dann 3-4 Tage immer im Jahr und stehen dann an der St. Urbanuskirche in Gelsenkirchen-Buer. Und dann hat sie wohl ein Buch mitgenommen und das durchgelesen und hat eine Entscheidung für Jesus getroffen und wollte doch jetzt mal die Gemeinde sehen, von der dieser Bus kommt, die sie engagiert hat. Und Joanna heißt sie, Joanna. Joanna ist eigentlich gebürtige Italienerin und sie brachte ihre Freundin mit, die ist auch gläubig und jetzt wollen sie am 14. Dezember taufen lassen. Ja, so geheimnisvolle Wege geht Gott. Interessant. Also nicht immer so vorprogrammiert. Also ich suchte den Herrn, nicht nur im Gebet, sondern ich habe meine Hände ausgestreckt nach Gott, aber da war nichts. Das kann uns auch passieren in notvoller Situation. Da beten wir und es tut sich überhaupt nichts. Wir Menschen wollen ja immer etwas fühlen, anfassen, sehen, nicht? Shopping machen, anfassen, die Kleidung, nicht? Schön Rock, oh, schönes Kleid, ja. Gut, wie ist die Qualität? Äußerlich im Katalog, gut, aber wenn es anfasst, nee, Stoff ist nichts. Also wir Menschen sind fühlende Wesen, aber hier streckt er die Hand aus und er fühlt nichts. Der Glaube trägt hindurch, auch wenn ich nichts fühle. Wie heißt es in dem Lied nochmal? Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Drum nimm mir meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Habe ich so in Erinnerung. Also, wir merken, der Asab leidet, seine Seele ist verwundet und er schreit sein Elend zu Gott hinaus und er grübelt dann nachts. Kennen das ja. Liegen wir wach im Bett und können nicht schlafen. Und denken daran, ja, wenn ich meinen Job verliere. Tja, ich war mal auch an dem Punkt, hatte Angst, meinen Job zu verlieren. Ich musste mein Haus noch abzahlen. Und was ist, wenn ich meinen Job verliere? Kann ich das überhaupt noch? Und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Dann war ich hier bei einem Psychologen. Und der sagte zu mir ganz salopp, ja, und sagte Herr Arnold, es gibt auch ein Leben, nachdem Sie den Job verloren haben. Also, für den war das so, was ist das denn? Ist doch nichts, das Leben geht weiter. Und dann habe ich ihn ganz erstaunt angeguckt. Da habe ich gesagt, er hat ja recht. Aber man kann sich so in einer Situation verbohren, dass man keinen Ausweg mehr sieht, trotz Gebet. Oder andere Situationen habe ich erlebt in der Firma. Da ging es darum, wir mussten als Führungskräfte dann unserem obersten Boss sagen, welche Leute wir entlassen wollen. Und die Konferenz war morgens angesetzt um 8.30 Uhr und ich habe die ganze Nacht dann, konnte nicht schlafen, habe meine Frau angerufen nachts und sagte, ich kann nicht schlafen, ich weiß nicht, ich weiß, ich habe gebetet, Herr, ich kann doch nicht jemand brotlos machen, ich weiß es und Gott gibt mir auch keine Antwort, ich weiß es nicht und ich habe gebetet. Dann kam der Morgen nach dem Frühstück, ich hatte ein Kloß im Hals und dann habe ich auf die Tagesordnung geguckt und da gucke ich nochmal auf der Tagesordnung und da war das Thema gar nicht mehr drauf auf der Tagesordnung. Gott hat das Thema weggestrichen, zack, das war gar nicht mehr, das war nicht mehr spruchreif. Aber ich habe mir die ganze Nacht Sorgen gemacht, so sind wir, machen uns die ganze Nacht Sorgen, grübeln nach und nach Lösungen und Gott hat schon längst gehandelt. Ja, so sind wir. Interessant ist auch, 1. Mose 18. Schöne Stelle nachzulesen. Da kommen drei himmlische Gestalten. Abraham erkennt, dass es Gott ist. Er bereitet ihm einen Mahl vor und so weiter. Und dann sagt er ihm, in einem Jahr komme ich wieder und dann wird Abraham und Sarah ein Kind haben. Und Sarah lacht. Hochbetagt. Urgroßopa alter, ne? Schon 99 Jahre, nicht? Und sie ja nicht weniger. Und Sarah scherzt, sollte ich dann noch Lust haben, also Sexualität, nicht Spaß am Sex haben mit 99? Also das ist ja... Aber wir lernen auch daraus, die Sexualität bestimmt Gott und alles, was damit verbunden ist. Und dann machen sich da die himmlischen Gestalten auf und Gott sagt ganz vertraut, sollte ich dem Abraham verschweigen, was ich tun möchte, denn das Klagegeschrei von Sodom und Gomorra und ihre Sünden sind zu mir aufgedrungen. Und ich gehe hin, um zu sehen, ob es wirklich so schlimm ist in Sodom und Gomorra. Das heißt, Gott geht vor Ort, um zu sehen, wie die sündigen. Er ist dabei, um das mit eigenen Augen zu sehen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Abraham sagt zu ihm, willst du den ganzen Ort vernichten, die vielen Menschen, vielleicht sind 50 Gerechte darunter. Dann heißt es, und Abraham stellte sich Gott in den Weg. Abraham erlaubt es sich, Gott den Weg zu stellen, ihm den Weg zu versperren. Wenn 50 Gerechte da sind, du willst doch der Welt ein Richter sein, du willst doch gerecht sprechen. Gott hört geduldig zu. Ja, sagt er, sagt der Herr zu Abraham, wenn 50 Gerechte da sind, werde ich den Ort verschonen. Und Abraham war aufgewühlt und sagte, vielleicht sind nur 45 Gerechte da, willst du denn immer noch? Und Gott sagt, wenn 45 Gerechte da sind, werde ich den Ort verschonen. Ja, aber vielleicht fehlen 5 dran, es sind nur 40 Gerechte. Und Gott sagt, ja, dann werde ich den Ort verschonen. Es geht runter bis 35, 30, 25. Wir wissen nicht, wie viel am Ende. Jedenfalls, ein bemerkenswerter Satz kommt dann. Und als Abraham ausgeredet hat, gingen die drei göttlichen Gestalten nach Sodom und Gomorra. Also bei Gott darfst du ausreden. Er fällt dir nicht ins Wort. Du darfst all deine Sorgen und Nöte, deine Probleme, das, was dich grübelnd beschäftigt, aussprechen. Er ist bei dir, ruhig. Vielleicht sind nur wenige Gerechte da. Jetzt erleben wir in dem Psalm den Durchbruch. Dann sehen wir, jetzt kommt der Durchbruch. Nach schlaflosener Nacht erinnert sich der Asaph daran. Was sagt er? Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Du bist meine Nähe, Herr. Du bist kein ferner Gott, sondern, so sage ich, füge ich hinzu, du wurdest in Jesus Christus Mensch. Du wohntest unter uns. Wir sahen deine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es war eine versteckte Herrlichkeit, die nur der Glaubende sah. Gott wohnte unter uns. Gott ging nach Sodom und Gomorra und war bei ihnen, um das zu sehen. Dann sagt, erinnert er sich, du bist der Gott, der Wunder tut. Das heißt, du veränderst Situationen, die wir uns gar nicht so vorstellen können. Wir haben ja bestimmte Vorstellungen so, nicht so, muss es sein, so ist es der Pflegedienst und so ist es Krankenhaus und so ist das und das. Wir denken immer in Schablonen. Aber Gott kann die Situation total verändern. Er kann Heilung schenken. Heilung und Genesung. Ich habe bei mir auf der Gebetsliste, meine Frau und ich, wenn wir morgens die stille Zeit machen und die Bibel lesen, anschließend beten wir sehr ausführlich auch für unsere Kranken. Da sind besonders die drauf, die krebskrank sind. Unsere Nachbarin, ein ganz aggressiver Brustkrebs, dann eine Schwester aus der Gemeinde, auch ein ganz aggressiver Krebs, Darmkrebs. Und wir hören nicht auf zu beten. Es gibt noch mehrere Geschwister. Und wir dürfen immer anhalten und beten und wissen, dass Gott tut Wunder, auch heute noch tut er Wunder. Er fordert uns heraus, zu glauben, zu vertrauen. Glauben und Vertrauen heißt ja, ich habe keine Sicherheit. Ich habe keinen doppelten Boden. Ich habe, wenn ich wie als Artist auf dem Seil gehe, ich habe keine Sicherheitsleine. Das ist Glauben. Ich vertraue. Gott möchte, dass wir ihm machen lassen, dass wir auf ihn vertrauen. Und er hat Gnade geschenkt. Unsere krebskranken Geschwister genesen. Langsam, aber sicher. Und so dürfen wir Gott alle unsere Sorgen und Nöte bringen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Denn nur erinnert sich daran, du hast dein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt, 40 Jahre durch die Wüste, und es ist nicht umgekommen. Aber wir wissen, Israel ging 40 Jahre durch die Wüste, aber es dauerte ein Leben lang, dass Ägypten aus ihrem Gedächtnis, aus ihren Köpfen verschwunden musste. Du bist der Gott, der Wunder tut. Gott hat das Sündenelend gesehen. Er hat Jesus geschenkt. Und dann gibt es ja wunderbare Verse in der Schrift, die wir uns immer wieder selbst in Erinnerung rufen müssen, wenn es uns mal schlecht geht. Ich erinnere mich immer an schöne Bibelverse, die so hindurchtragen. So wie Psalm 121. Woher soll um meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Von keinem anderen. Nicht von irgendeinem Präsidenten oder Kanzler oder was. Von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der jeden einzelnen Stern geschaffen hat zu seiner Herrlichkeit. Unbegreiflich. Der sagt ihm sogar im Epheserbrief, dass vor Grundlegung der Welt hat er dich schon gesehen und dich berufen und dich erwählt und dich gerettet, mit Namen gerufen. Begreifen wir nicht, das ist eine andere Dimension. Eine Dimension, die wir nicht verstehen können, begreifen können. Aber das sind göttliche Tatsachen vor Grundlegung der Welt. Epheser 1 bis 13 ist ein Satz, eine Weisung. Gewaltig, muss uns vom Hocker reißen. Das tut Gott. Oder Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie kommen nicht in die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Jesus Christus ist. Umsonst. Du brauchst nichts bezahlen. Bei manchen Angeboten ist immer so, das sieht toll aus, aber es ist ein Hakenbein. Nur kurz eben, gilt das, Angebot? Nur 3-4 Tage bei Aldi oder bei Penny oder irgendwie. Also nur ganz kurz und dann ist weg und dann ist teurer und kommen noch Versandkosten drauf oder irgendwie bei jemandem. Also irgendwo ist immer ein Haken. Aber hier ist kein Haken. Du wirst umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, weil Jesu Blut deine Schuld gesühnt hat. Nicht Jesus hat alles gut gemacht. Jesus hat alles gut gemacht. Ist mir zu pauschal. Nein, Jesus hat deine Schuld gesühnt am Kreuz. Er hat deine Schuld auf sich genommen. Er müsste dafür leiden und sterben. Er kann sogar ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus gesagt. Und wir dürfen auch klagen, Herr, warum geht es bei mir nicht weiter im Beruf, in der Kindererziehung oder da, wo ich jetzt stehe? Warum? Klagen dürfen wir. Und Gott hört geduldig unser Klagen. So wie bei Abraham blieb er stehen, geduldig. Gott hört das sogar gerne, wenn wir unsere Klagen, unsere Sorgen auf ihn legen. Er kennt uns doch, er weiß doch, was wir sind. Wir sind ein Gebilde, wir sind ein Staub, sind wir. Wir leben eine kurze Zeit und dann nicht mehr. Unsere Heimat ist im Himmel in der Ewigkeit. Oder Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der Jetztzeit nicht zu vergleichen sind mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Also das Beste kommt noch. Halten wir uns doch nicht fest an diesem vergänglichen Leben. Seien wir treu, wie es gerade Jörg vorgelesen hat, treu in all den Dingen, die uns der Herr anvertraut hat. Treu und ausdauernd, auch wenn es mal hapert und wenn es mal nicht so gut läuft. Gott weiß das. Wir dürfen ihm im Gebet unser Leid klagen. Sagen, Herr, du siehst das, hilf mir. Und dann geduldig warten auf seine Antwort. Es ist nicht wie ein Kaugummiautomat, dass ich oben was reinwerfe und unten sofort rausziehe. Das ist es nicht. Wir müssen geduldig sein. Oder Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal? Angst? Verfolgung? Ich fühle mich zu Krankheit? Unser Grübeln? Unser verzweifeltes Bemühen um irgendetwas? Nein! Blöße, Gefahr oder Schwert? Nein! Wir sind berufen zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Und da unterstützt uns der Herr durch seinen guten Heiligen Geist. Er hat ja gesagt, ich komme zu euch und werde euch den guten Heiligen Geist bringen, der in euch wohnt. Und dieser Heilige Geist will sich entfalten in deinem Leben, will sich erinnern an die Wunder Gottes, die er auch in deinem Leben getan hat. Erinnere dich mal daran, als du noch jung warst, die älter waren. Und die Jüngeren wissen auch, mein Leben bestimmt Gott, ihm darf ich alles sagen und anvertrauen. Auch das, was ich keinem Menschen anvertraue. Partnerwahl, Freund, Freundin, alles das. Diese Fragen tauchen auf bei jungen Menschen, ja natürlich. Das darf ich im Gebet Gott sagen, ja. Es lohnt sich zu kämpfen. Ich komme zum Schluss. Jesus entfernt nicht jedes Leid und nicht jede Katastrophe in unserem Leben, aber er trägt uns hindurch. Meine Frau und ich sind jetzt auch schon betagt. Und ich will das manchmal so gar nicht wahrhaben, nicht? Und dann stehe ich vor dem Spiegel, denke ich immer, was ist das für ein alter Mann? Ach, das bin ich. Ja, nein, natürlich, das bin ich, ja. Ja, aber Gott hat es auch hindurchgetragen. Wenn ich jetzt zurückblicke, ne, ich habe euch ja erzählt, durch viele Probleme und Nöte sind wir gegangen im ganzen Leben. Und ich muss sagen, Gott hat meine Frau und mich überall gut hindurchgetragen. Es ging durch manche, ja, Tiefen auch, ja, wirklich Tiefen. Aber er hat uns hindurchgetragen. Deshalb will ich euch Mut machen, nicht aufzugeben, nicht die Sachen hinzuschmeißen und denken, es hat keinen Zweck. Doch, es hat Zweck. Gott kennt auch deine Gedanken. Gott kennt auch dich in deiner Person. Jeder Mensch ist ja einzigartig. Jeder Mensch ist ein Original. Du bist auch ein Original. Dich gibt es nur einmal auf der Welt. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist einzigartig. Du hast eine lebendige Seele, das ist wertvoll, das ist kostbar. Da dürfen wir uns dem Herrn anbefehlen. Ich schließe mit dem Zitat aus Psalm 73, Vers 23. Ich finde das so wunderschön. Es war ja auch so ein Klagepsalm und dann sagt am Ende der Asaph dann: Dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich mit meiner rechten Hand. Ach, ist das gut. Dennoch bleibst du stets bei mir. Dieses Dennoch. Es können noch so viele Schwierigkeiten sein. Es können noch so viele Nöte sein. Ich weiß, du, Herr, bist bei mir. Auch meine Fehltritte, auch meine Sünden, auch meine Fehlentscheidungen. Ich weiß, du vergibst mir. Du bist dennoch an meiner Seite. Du liebst mich. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Erinnere dich daran. Gott liebt dich. In Jesus Christus, mit einer göttlichen Liebe. Der Prophet im Alten Testament sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das bezieht er auf Israel. Aber wir dürfen das auch für uns sagen. Gott hat dich mit ewiger Liebe geliebt. Er lässt dich nicht los. Dann sagt er, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Du leitest mich nach meinem Rat, nach deinem Rat. Und Gottes Ratschlüsse und Gottes Wege sind immer die besseren Wege. Immer die besseren Wege. Auch wenn wir es im Augenblick nicht verstehen und voller Rätsel davor stehen. Wie kann Gott sowas zulassen? Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist schon der lebendige Glaube. Da ist schon das Leuchtfeuer, was leuchtet. Nicht? Wenn ich nur dich habe, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachte, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und jetzt, sagt der Asaph, habe ich alles nur auf Gott gesetzt. Ich habe keine Sicherheit. Da ist nur der Herr, unser Gott, da ist Jesus, der mich trägt in all meinen Sorgen, Nöten und Problemen.
Ich gehöre nicht zu denen, die auf sich selbst vertrauen. Vertraue nicht auf dich selber. Vertraue auf den Herrn. Er wird es sicher gut machen, auch bei dir. Amen.